Liebe Geschwister, wir sind heute wieder zusammen, um von Gott zu hören, um von Gott aus seinem Wort zu hören. Wir haben letzten Sonntag schon eine Ankündigung aus dem Buch Jesaja gehört, wo es darum gegangen ist, die Ankündigung des Rufenden in der Wüste, die Ankündigung von Johannes. Darf ich nur bitten, dass wir es einblenden? Ja, danke vielmals. Warte mal, müssen wir nur zurück noch einmal. Sorry. Irgendwas passt da noch nicht ganz. So, probieren wir es noch einmal. Gut. Sehr gut. Danke vielmals. Es geht heute um die Ankündigung der jungfräulichen Geburt von Jesus. Und es ist mir wichtig, am Anfang einleitend einiges zu Jesaja zu sagen, einiges zu dem König Ahas zu sagen, in dessen Zeit diese Ankündigung hineingefallen ist, ein bisschen was zur Geschichte zu sagen, um uns da mit hineinzunehmen. Ja, wir befinden uns hier, muss ich nur schauen, ob man das mit dem Laserpointer irgendwie hinbekommt. Ui, schade. Das funktioniert leider nicht so, glaube ich. Okay, macht nichts. Wir versuchen das so. Wir können hier sehen, Israel, das Nordreich, wird auch Samaria genannt. Die Hauptstadt ist Samaria. Und unten Juda, das Südreich Jerusalem. Auf der rechten Seite sehen wir so einen blauen Balken. Da war das Reich noch ein Reich unter König Salomo. Das war Hochblütezeit damals. Unter König Salomo wurde der Tempel fertiggestellt. Die Anbetungsstätte wurde perfektioniert, fertiggestellt und man hat hier Gott gelobt und gepriesen und gefeiert. Und im Laufe der Zeit hat sich mehr und mehr Gottlosigkeit eingeschlichen und es sind eigentlich zwei Stränge draus geworden, zwei Reiche draus geworden. Das eine ist das Nordreich Israel und das andere ist das Südreich Juda. Diese beiden Stränge sind von unterschiedlichen Königen besetzt gewesen und der eine König war mehr gottesfürchtig, der andere König war weniger gottesfürchtig. Wo wir uns jetzt zur Zeit des Propheten Jesaja befinden, das ist ungefähr, wo der linke Balken unten aufhört, wo steht Fall Samarias. Ja, ich habe da noch eine andere Folie, wo man das genauer sieht. Und zwar oben vom König Usia weg bis runter nach Manasse. Das war die Zeit, wo Jesaja als Prophet aufgetreten ist, wo Jesaja Prophet war, circa 60 Jahre. König Ahas hat auch in der Zeit regiert, wo Samaria zum Fall gekommen ist, das Nordreich zum Fall gekommen ist. Und in diese Zeit spielt diese Prophetie hinein, von der wir heute noch hören werden. Wenn wir hier vom Zufallkommen des Reiches sprechen, dann hat sich die Gottlosigkeit des Volkes fortgesetzt. Und das hat dazu geführt, dass das Nordreich ebenso um 722 zu Fall gekommen ist, gefangen genommen wurde von der assyrischen, von den Assyrern gefangen genommen wurde, das Land mehr oder weniger unfruchtbar schon war, Dornen und Disteln haben drüber gewachsen, so heißt es in der Schrift. Und Leute sind vertrieben und gefangen genommen worden. Es hat aber immer wieder einen kleinen Überrest an Gläubigen gegeben. Und dasselbe ist dann mit dem Südreich passiert, eben später. Auch da hat es den Fall gegeben, den Abfall von Gott hinein in die Gottlosigkeit. Und in diese Zeit hinein hat der Prophet Jesaja regiert. Jesaja war aus einem vornehmen Haus, der hatte Zugang zur königlichen Familie. Und der Name Jesaja heißt Jeschajahu und bedeutet so viel wie: der Herr ist Heil. Der Herr ist Rettung. Jesaja wird vom Gott zum Propheten bestellt, können wir im 6. Kapitel des Buches Jesaja nachlesen. Er wird als der Fürst der alttestamentlichen Prophetie genannt. Jesaja kommt 65 Mal im Neuen Testament vor, 20 Mal wird er namentlich im Neuen Testament genannt. Er ist der am häufigst zitierte Prophet im Neuen Testament. Und der König Ahas, der kommt eigentlich aus der gläubigen Ahas-Linie. Und von diesem König Ahas werden wir lesen jetzt. Sein Vater Jotham und sein Großvater Usia waren gläubige Könige. Und der Ahas, von dem lesen wir, Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem, aber er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale, also Götzendienst. Und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Heidenvölker, Opferkult, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und es wird schlimmer. Es wird noch schlimmer. Ja, zu der Zeit, als er bedrängt wurde, werden wir auch noch was hören davon, versündigte er sich noch mehr gegen den Herrn, der König Ahas. Er opferte nämlich den Göttern von Damaskus, den assyrischen Göttern, die ihn geschlagen hatten, indem er sprach: weil die Götter der Könige von Aram, das ist Assyrien, ihnen helfen, so will ich ihnen opfern, damit sie auch mir helfen. Ich will anderen Göttern opfern, damit mir geholfen wird. Aber sie dienten nur dazu, ihn und ganz Israel zu Fall zu bringen. Und Ahas nahm die Geräte des Hauses Gottes weg und er zerbrach die Geräte des Hauses Gottes und er verschloss die Türen am Haus des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken und Enden von Jerusalem. Und in jeder einzelnen Stadt Judas machte er Höhen, um anderen Göttern zu räuchern, und er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter, zum Zorn. Das war der Ausverkauf des lebendigen Gottes, könnte man meinen, den Ahas hier durchgeführt hat. Den Tempel ausgeräumt, die Dinge verbreitet, anderen Göttern und Götzen zugeführt und das Haus Gottes verschlossen. Ahas war also weit weg von Gott. Er steckte tief im Götzendienst. Er steckte tief im Okkultismus, in einer Gottlosigkeit, die unvorstellbar ist. So viel zur Einleitung über Jesaja und Ahas. Es ist wichtig, dass wir da ein bisschen hineinschauen in diese Hintergründigkeit der Person des Ahas. Und nun in Jesaja 7 lesen wir Folgendes. Und dieses rot markierte, nur zur Erklärung vielleicht ein bisschen, das ist so ein Bedrohungsszenario für den Ahas. Und das grün markierte, das ist das Hineinsprechen Gottes über Jesaja in die Situation. Also rot ist Gefahr, Bedrohung, grün ist schön. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, mit dem König von Israel hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Kurz gesagt, der König vom Nordreich, der König von Assyrien, ist hinaufgezogen nach Jerusalem, um Jerusalem zu erobern, aber er konnte es nicht erobern. 2. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, also der Assyrer hat nun auch, hat das Nordreich sozusagen besetzt, da bebte sein Herz, das Herz vom Ahas und das Herz seines Volkes. Jetzt sind die Assyrer schon in das Nordreich eingezogen und es hat sein Herz gebebt, es hat sein Herz zerbrochen, diese Bedrohung, diese Gefahr, die auf ihn zukommt. Werden wir später auch noch hören. Und nun, der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus dem König Ahas entgegen. In Jerusalem spielt sich das ab, im Südreich. Geh hinaus dem Ahas entgegen. Du und dein Sohn Jehar-Jaschub. Das heißt übersetzt, ein Überrest wird zurückkehren. Ganz interessant. Aber an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, das ist in der Gegend des Tempelberges in Jerusalem, zur Straße des Walkersfeldes. Und sprich zu Ahas, sprich zu ihm: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Das sind die Könige vom Nordreich und die Könige von Assyrien. Fürchte dich nicht vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Söhn und des König und des Sohnes Remalias. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, Ephraim und dem Sohn Remalias, die sagen: Wir wollen nach Juda hinaufziehen, nach Jerusalem hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. König von Nordreich, König von Assyrien wollen Jerusalem erobern und wollen den König Ahas stürzen. Und in diese Situation spricht Gott hinein. Vers 7, deshalb spricht Gott der Herr: Es soll nicht zustande kommen und es soll nicht geschehen, was die denn da vorhaben. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus und binnen 65 Jahren wird Ephraim, das ist das Nordreich, zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr gibt. Und das Haupt Ephraims, das Nordreiches, ist Samaria und das Haupt Samarias ist der König Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Hochinteressant, dieser abtrünnige König Ahas und Gott, der große, lebendige, wahre Gott, findet es für notwendig, diesen Ahas zu begegnen über Jesaja, diesem Ahas zu sagen: Fürchte dich nicht, so wie du das meinst, wird das nicht kommen. Das wird anders sein. Es soll nicht zustande kommen, dass Jerusalem jetzt schon eingenommen wird, wie es hier im Vers 7 heißt. Und binnen 65 Jahren wird ganz was anderes sein, als du befürchtest. Es wird Folgendes sein, das Nordreich wird es nicht mehr geben. Das Nordreich wird zu Fall kommen. Das wird die Geschichte sein. Und wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben, wird dem Ahas hier auch mitgeteilt. Gott in seiner Größe, Gott in seiner Souveränität ist größer als die Könige der damaligen Zeit. Gott ist derjenige, der die Geschichte schreibt. Gott ist der, der einen Plan hat, der weiß, wo es lang geht. Ahas, du brauchst dich nicht zu fürchten. Geht Gott dem Ahas, dem König Ahas, entgegen. Es wird nicht so sein. Aber dieser Ahas, der glaubte nicht. Der Ahas ist fürchterlich, derartig gottlos. Wir sehen und lesen weiter und werden das in weiterer Folge noch stärker mitbekommen. Weiter redete der Herr zu Ahas. Er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Wiederum geht der Herr, geht Gott dem Ahas entgegen. Wenn du mir nicht glaubst, bitte, ich biete dir ein Angebot an. Such dir irgendein Zeichen aus, oben oder unten. Such dir ein Zeichen aus. Ich werde es dir erfüllen. Du brauchst dir nur eins aussuchen. Du brauchst nur kommen und dir was wünschen. Der macht ihm den Wunschkatalog auf dem Ahas. So geht Gott dem Ahas entgegen. Gott will, dass Ahas ihm vertraut. Will, dass Ahas ihm glaubt. Und wie ist Ahas Antwort auf dieses Buhlen Gottes förmlich um den Ahas? Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Ahas will nichts erbitten. Etwas zu erbitten wäre, das Gegenüber ernst zu nehmen. Etwas nicht zu erbitten heißt, das interessiert mich ja überhaupt nicht, was dieser Gott da will. Ich will nichts, sagt Ahas. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche, dieser Heuchler. Dieser Ahas soll den großen, allmächtigen Gott versuchen können. Das ist eine höfliche Nebenausrede. Diese Geschichte von Ahas ist so fürchterlich, dass jemand so gottesfern ist, so tief gesunken ist, so weit von Gott weg ist. Und auf der anderen Seite umso großartiger die Geschichte Gottes, dass er diesem Ahas nachgeht, dass er Interesse hat an diesem Ahas, an jemanden Interesse hat, der in die tiefsten Tiefen gefallen ist, der in die Abgötterei gefallen ist, der sich irgendwohin bewegt hat, aber sicherlich nicht hin zu Gott, sondern in alle anderen möglichen Dinge, Götzendienst, Okkultismus, Opferdienste verschiedenster Art hinein. Wie groß muss Gottes Liebe sein, um diesen gottlosen Ahas immer wieder nachzugehen? Wie groß muss Gottes Liebe sein, um endlich, damit Ahas endlich dem Gott vertraut? Und Ahas lehnt ab. Ahas will nicht. Aber Gottes Liebe zu den Menschen und zu seinem Volk ist noch nicht fertig. Es geht weiter. Darauf sprach Jesaja. Er wendet sich nun dem Haus Davids zu, dem Volk. Höre doch, Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Über die Ermüdung Gottes können wir in Jesaja 1,14 nachlesen. Hier heißt es, eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Ihr habt meine Ordnungen verlassen. Ihr habt euch eigene Zeichen implementiert. Ihr geht nach den Sternzeichen, Mondzeichen, was weiß ich, irgend verschiedene Dinge. Ihr habt einen eigenen Kalender eingerichtet. Ihr geht gottlose Wege, das ermüdet Gott. Ihr geht eigene Wege mit euren Götzen. Glaubensloses Verhalten ist Gott zu ermüden. Gott zu ermüden ist auch, ihn nicht bei seinem Wort zu nehmen. Der, der die Geschichte wirklich schreibt, der, der wirklich einen Plan hat. Aber Gott in seiner Liebe wird nicht müde. Er setzt seinen Plan fort. Er realisiert seine Vorhaben. Und es geht weiter. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Ankündigung. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott setzt ein Zeichen. Gott sagt, dass der Messias durch die Jungfrau kommen wird, wird durch ein Wunder in die Welt kommen und der Name wird Immanuel sein. Gott ist mit uns. Gott hat euch nicht verlassen. Gott ist nach wie vor da, Gott ist treu und Gott wird in Form von Jesus, in Form von einem wundersamen Zeugungs- und Geburtsereignis in die Welt kommen. 700 Jahre bevor Christus gekommen ist, ist das vorhergesagt worden. Es wurde vorher nicht gesagt, wann das sein wird. Aber man hat sehr deutlich dann sehen können, und hier ist der Text aus dem Neuen Testament heraus, aus Matthäus 1, ich lese ihn schnell vor, wo es heißt, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, war gerecht, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und er sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in dir gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. 700 Jahre später ist dieser wundervolle Beweis eingetreten. Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist offenbar geworden durch Jesus Christus. Man sieht die Zuverlässigkeit auf der einen Seite der Zusagen Jesu, der Zusagen Gottes, und auf der anderen Seite die Zuverlässigkeit dessen, was auch in der Schrift steht. Wir haben wundervollen Beweis. Freuen wir uns auf das oder darüber, dass dieser Beweis durchgeführt wurde, dass dieser Beweis wahr ist. Freuen wir uns, dass nicht nur diese eine Ankündigung wahr wurde, sondern zig Ankündigungen von Jesaja wahr wurden. Und ich lade schon ein für den nächsten Sonntag, damit da wird eine weitere Ankündigung kommen von Jesaja, die sich dann im Neuen Testament erfüllt hat. Die Ankündigung des Ecksteins. Was fangen wir nun mit dem ganzen Gehörten an? Was nehmen wir nun mit? Ahas ist das Musterbeispiel oder ein Musterbeispiel der Gottlosigkeit, des Götzendienstes, des Okkultismus, der Sittenlosigkeit, des Opferkultes. Jetzt können wir sagen, das hat ja alles mit uns in dieser Schärfe nichts zu tun. Schön, dass ich nicht so bin wie Ahas. Aber so einfach ist es nicht, wenn wir nachdenken über unser Leben. Wer sind meine Götzen? Worauf lege ich am meisten Wert? Woher hole ich mir die größte Sicherheit? Worauf baue ich mein Leben? Was ist mir das Allerwichtigste? Das Bankkonto, meine Ausbildung, meine Karriere, meine Familie, meine Kinder, dass die eine gute Ausbildung und somit weitere Sicherheit haben. Was? Wo gehe ich hin, wenn ich, so wie Ahas, unter Druck stehe? Wenn ich richtig bedroht werde? Wenn ich Angst habe? Wenn ich Sorge habe? Wo wende ich mich hin? Wo gehe ich hin? Ist Gott die erste Ansprechstelle für mich? Oder ist es ein Freund, wo ich mich ausreden kann? Ist es ein Gegenstand? Ist es ein Getränk, das ich zu mir nehme? Wo gehe ich hin? In meinen Nöten, in meinen Sorgen. Also insofern, das hat mit uns und mit unserem Leben schon was zu tun. Die andere Seite ist, Gott ging Ahas und damit auch seinem Volk unglaublich nach. Der liebevolle, der barmherzige Gott geht Ahas und geht dem Volk nach. Was hat das mit dir zu tun? Mit mir zu tun? Gott klopfte immer wieder bei Ahas an. Gott wollte, dass Ahas ihm glaubt und vertraut. Was will Gott von dir und von mir? Gott klopft an. Da kannst du dir sicher sein, er klopft an. Und Gott möchte, dass wir ihm glauben und vertrauen. Viele von uns hier und auch Zuhörer, denke ich, können Danke sagen dafür. Ja, Gott hat bei mir angeklopft. Ja, so ist es. Gott ist sogar mir nachgegangen. Und viele von uns haben eingewilligt und haben Ja gesagt. Ja, ich bin diese Beziehung eingegangen. Nicht wie Ahas, der gesagt hat, ich will nicht. Sondern viele von uns haben gesagt, ja, ich will. wunderbar. Danke, 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 wenn das so ist. Und dieses Danke verpflichtet uns auch wieder gewissermaßen, das weiterzugeben und das weiterzusagen, auch an andere Menschen. Anderen Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Es ist möglich, an Gott zu glauben. Es ist möglich, Gott zu vertrauen. Danken wir Gott dafür, wenn wir zu dieser Kategorie gehören, die empfänglich waren, die das Anklopfen Gottes gehört haben und die den Weg, den einladenden Weg Gottes gegangen sind oder schon gehen. Ich durfte das auch erleben. In meiner Studentenzeit wurde ich von meiner lieben Frau in die Studentenmission einmal mitgenommen. Sie ist zweimal dort gewesen. Sie zog mich hin und hat gesagt, schau dir das einmal an. Das sind ganz interessante Leute. Und wir sind dann in diese Studentenmission gekommen. Kleiner, schummriger Raum, 20, 30 Leute dort, die lesen in der Bibel, denken über Gott nach, reden mit Gott ganz frei, so wie man miteinander spricht. Und und geben vor, eine Beziehung zu Gott zu haben. Ich komme aus eher religiösem Haus, ich bin Kirchgänger gewesen. Für mich war es selbstverständlich, Sonntag für Sonntag in die Kirche zu gehen, und jetzt komme ich in diese Gruppe dort hinein. Und es war interessant, Leute zu erleben, wo ich den Eindruck gewonnen habe, die nehmen Gott ja wirklich ernst. Das ist ja nicht so wie bei mir, wo ich sage, na, ich möchte Gott ein bisschen beruhigen und deswegen gehe ich halt auch in die Gottesdienste, damit ich halt vielleicht ein bisschen besser bin als andere, die nicht gehen. So ungefähr war mein Denkschema. Aber da sind Menschen, die reden wirklich mit Gott. Die nehmen Gottes Wort, die Bibel ernst, die ich damals in meiner Schulzeit von der Schulbuchaktion gratis bekommen habe. Und das war das erste Buch, was ich gleich in den Winkel gestellt habe und nie hineingeschaut habe. Und die lesen da drinnen und die studieren da drinnen. Und denen ist es wichtig. Und ich begann nachzudenken und zu hinterfragen und zu überprüfen und hatte große Befürchtungen, dass das eine Riesensekte ist oder eine Sekte ist, in die ich da hineingeraten bin. Und ich durfte in das Wort Gottes mehr und mehr hineinschauen und sehen und nachlesen und draufkommen, aha, das stimmt ja da in meiner bisherigen Religion so nicht. Das ist, steht in der Bibel ja ganz anders drinnen, ist schon interessant. Und habe eben begonnen, da mehr und mehr wahrzunehmen von diesem lebendigen Glauben. Weg von einer Religiosität, wo es mehr um Rituale ging, hin zu einem lebendigen Glauben, zu einer Beziehung zu Gott. Und es ist in mir dann auch gewachsen, in der Weise, dass ich dann erkannte, hey, du sollst ja nicht die Nummer eins in deinem Leben sein. Die Nummer eins in deinem Leben soll Gott sein. Er hat den Anspruch auf dich. Er hat dich gemacht. Du bist sein Geschöpf. Du darfst ihm danken dafür, für dein Dasein, für jeden Atemzug, für das Leben hier. Stell dich demütig unter diesen Gott hinein und sei nicht selbst dein Gott. Das war für mich sehr, sehr wichtig, diesen Switch Gott zu erlauben, Gott zuzulassen und zu sagen, Herr, du hast Anspruch auf mein Leben. Und seitdem ist es so, dass der Herr in meinem Leben und in unserem Leben auch als Ehe und als Familie die wesentliche Rolle spielt. Es geht um Gott. Es geht in erster Linie darum, Beziehung zu Gott zu haben, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben und nicht einer toten Religiosität sich zu unterwerfen. Ich habe somit Heimat gefunden, ein Zuhause gefunden. Ich bin bei Gott angekommen. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden und viele Punkte noch mehr, die ich jetzt hier so gar nicht alle ausbreiten kann. Aber wenn dich das interessiert oder mehr interessiert, ich lade dich herzlich ein, jetzt am Bildschirm rechts unten, da gibt's die Chatmöglichkeit oder such auf unserer Homepage irgendeine Adresse, du findest wahrscheinlich info@efggraz.at. Da kannst du hinschreiben oder für die, die da sind, persönlich in Kontakt zu treten, wie denn das dann weitergegangen ist. Aber ich kann nur sagen, es ist spannend gewesen, den Weg des Glaubens anzustarten und den Weg des Glaubens zu gehen. Daher große Ermutigung, nicht so zu sein wie Ahas, der abgelehnt hat. Wenn das bei dir und bei mir, bei dir noch nicht so ist und du in keinem Glaubens- und Vertrauensverhältnis zu Gott noch stehst, dann kann ich dir nur sagen, bitte sei nicht wie Ahas. Ahas, der hat die vielen Signale Gottes ignoriert. Er hat sein gottloses Leben weitergeführt. Und du kannst sicher sein, Gott macht sich auch bei dir im Leben in irgendeiner Form bemerkbar. Er klopft immer wieder bei dir in irgendeiner Form an. Sei es durch den Tod eines Bekannten, sei es durch einen Unfall, sei es durch einen Berggipfel, wo du oben stehst und dich fragst, woher kommt das Ganze? Sei es durch einen schönen Sonnenuntergang, wo du sagst, wow, diese Schöpfung, wer steht da dahinter? Sei es durch Bekannte, Verwandte, Freunde, die dich aufmerksam machen auf Jesus, oder sei es auch durch heute, durch den Gottesdienst, durch die Predigt. Gott klopft bei dir. Und Gottes Liebe ist so groß, dass es in seinem Willen ist, wie es hier heißt, dass alle Menschen gerettet werden. Das möchte er. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass du ihm glaubst. Er will, dass du dich retten lässt. Der Rettungsring ist ausgeworfen. Aber du musst ihn ergreifen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber ergreifen musst du selbst. Gott will, dass wir ihn suchen. Ah, sorry. Das ist jetzt falsch. Kann man nochmal? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Okay. Gut, danke. Ja, Gott will, dass wir ihn suchen. Dass wir uns für ihn interessieren. Jeder, der bittet, der empfängt, und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Inwieweit machst du dich als Suchender auf? Inwieweit interessierst du dich für Gott? Inwieweit schüttest du dein Herz bei ihm aus? Inwieweit suchst du das Gespräch mit einem Menschen, der vielleicht schon den Weg des Glaubens geht? Und Gott will uns ewiges Leben geben, wie es in Johannes 3,36 heißt. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ähnlich wie auf Ahas. Willst du sein wie Ahas, dass der Zorn Gottes bleibt? Wenn du dir unsicher bist über deinen Status, Gottes Wort sagt uns sehr klar, ob du auf der richtigen Spur bist, ob du mit Gott unterwegs bist oder noch nicht. Du kannst dich selbst prüfen. Anhand dieser Verse, und damit komme ich dann schon zum Abschluss. In Johannes 3,16 kannst du Folgendes lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Gottes geglaubt hat. Die Welt zieht. Aber was nützt es, wenn du die Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele, wenn du dich nicht dem lebendigen Gott und Jesus zuwendest? Die Kardinalfrage: Glaubst du Jesus? Bist du mit Jesus unterwegs? Das ist die zentralste Frage für dein ganzes Leben. Bist du mit Jesus im Glauben unterwegs? Oder bist du mit Jesus an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle unterwegs? Ist er der Herr deines Lebens? Und ich möchte einladen, gerade jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit, darüber nachzudenken, dich aufzumachen, dein Leben vielleicht neu zu orientieren, vielleicht neu auszurichten, auf den Herrn hin, auf Gott hin, um es Licht werden zu lassen, mehr und mehr Licht in deinem Leben, um Weihnachten voll inhaltlich feiern zu können. In diesem Sinne möchte ich für uns noch beten. Herr Jesus, wir haben jetzt viel gehört. Und ich danke dir, dass es möglich ist, dass du uns entgegenkommst. Jeden kommst du entgegen. Jeden möchtest du in irgendeiner Weise anrühren. Danke, dass es möglich ist, mit dir in Beziehung zu treten, ein Glaubens- und Vertrauensverhältnis zu dir hin aufzubauen. Stärke du diejenigen bitte, die in diesem Glaubens- und Vertrauensverhältnis schon sind, und hilf, dass diejenigen, die dieses Vertrauens- und Glaubensverhältnis noch nicht haben, dass die sich nach dir orientieren und ausstrecken und darum bitten, dass dieses Glaubensverhältnis entsteht. Dir sei die Ehre, immer und ewig. Amen.